alles, was wir im Leben machen, hat etwas mit Berührung zu tun. Das ist Lebensqualität und so wichtig. Wie gerne würde ich meine Kinder in den Arm nehmen oder mit meiner Frau Hand in Hand spazieren gehen. So schlimm wie es ist, auch wenn ich oft traurig bin, bin ich noch gerne hier. Das Leben bietet immer Möglichkeiten im Gegensatz zum Tod.
Herzlich willkommen und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Denise Stellmann und dies ist der KWBS-Podcast, weil jeder Mensch zählt, der Podcast der Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung. Für die Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung steht der Mensch im Fokus. Sie leistet Hilfestellung, schließt Versorgungslücken und schafft durch ihre Eigenprojekte gesellschaftliche Sensibilisierung und Aufklärung. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich werde diese Folge heute ein bisschen anders aufbauen als gewöhnlich und auch ein bisschen anders starten. Warum, das werde ich euch jetzt einmal ganz kurz erzählen. Um Marco Schulz wird es heute in dieser Folge gehen. Marco leidet an der Nervenkrankheit ALS, amyotrophe Lateralsklerose, und hat ja seine Stimme schon in Zahlung geben müssen. Das heißt, er kann selber nicht mehr mit mir sprechen. Wir haben sehr, sehr lange zu zweit überlegt, wie wir es machen, denn ich möchte unbedingt, dass Marco ja in Anführungszeichen zu Wort kommt, dass wir ihm zuhören und dass er uns ein bisschen von seiner Geschichte erzählt. Ich habe Marco vor, ich glaube, 8 Monaten ganz zufällig bei Instagram gesehen und er hat mich seitdem nicht mehr losgelassen und ich habe ihn kontaktiert und gefragt, ob er Lust hat, mit mir eine Podcast-Folge zu machen. Er hat super schnell geantwortet und hat ja gesagt und dann haben wir überlegt, wie wir es machen. Und entschieden haben wir uns gemeinsam dafür, dass wir diese Folge verschriftlichen und dann die Folge einsprechen. Das heißt, ich werde heute mit meinem zauberhaften Freund Maximilian Mann, der dem Marco eine Stimme gibt, diese Folge heute aufnehmen. Alle Antworten sind aber von Marco. Jedes Wort ist von Marco, jeder Gag ist von Marco, alles ist von Marco und Max leiht ihm seine Stimme. ALS ist eine sehr, sehr schwere Erkrankung, eine unheilbare Erkrankung, die zwangsläufig zum Tod führt. Ja, die Forschung, die Statistiken sagen, nach Diagnosestellung stirbt man, ja, man hat dann noch ungefähr zwischen 2 und 5 Jahren. Der Marco ist jetzt im 5. Jahr seiner ALS-Erkrankung und was soll ich sagen? Er ist da und das ist auch gut so. Und ich freue mich sehr, dass wir diese Folge machen und ich bitte um ganz, ganz, ganz viele wache Ohren, hört genau zu. Diese Erkrankung braucht dringend, ganz, ganz dringend Fokus, denn die Forschung, die gibt es und es gibt Menschen, die wollen noch viel, viel mehr machen. Allerdings sind vermeintlich zu wenig Menschen an ALS erkrankt. Das heißt, es gibt zu wenig Geld in diesem Bereich und kein Geld, keine Forschung, wissen wir, was das bedeutet. Und es wäre super, wenn sich das verändert, damit vielleicht was gefunden werden kann. Irgendwann, um ALS die Stirn zu bieten. Das einmal als Erklärung, einmal vorweg. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Es ist wirklich, es wird eine schöne Folge werden, es wird eine informative Folge werden, aber sie wird auch wehtun. Passt also auf euch auf. Und ich würde sagen, erst einmal sagen wir einmal Hallo zu Maximilian Mann, der nämlich heute mit mir die Folge macht. Hallo Max.
Hallo Denise.
Und ich würde sagen, wir starten direkt mit der allerersten Frage. Wer ist Marco Schulz?
Ein Mensch, bei dem die Familie an erster Stelle steht. ALS hat mir so vieles genommen, vor allem der Verlust meiner Stimme macht mir sehr zu schaffen. Am Leben teilnehmen, wie man es kennt, kann ich nicht mehr. Es schmerzt, nicht für meine Kinder so da sein zu können, wie ich es gerne würde. Mein Sprachcomputer ist zwar unersetzbar, aber im Freien leider nicht verwendbar. Wer ist Marco Schulz also? Ich glaube inzwischen in erster Linie ein Kämpfer. der versucht, das Beste aus dieser ausweglosen Situation zu machen. Und um ehrlich zu sein, gelingt mir das nicht immer. Dafür ist alles zu stark. Gefangen im eigenen Körper, ohne Chance auf Besserung. In Worten ist die Tragweite dieser gemeinen Krankheit kaum auszudrücken. Meine große Leidenschaft galt dem Sport. Daher denke ich, kommt mein Wille nicht aufzugeben. Weiterzumachen, auch wenn mich die ALS immer wieder in die Knie zwingt. Im Herzen bin ich immer noch dieser Sportler.
Erzähl mir gerne, wie du aufgewachsen bist.
Ich hatte eine tolle Kindheit. Eltern, die immer für mich da waren. Gemeinsam mit meinem Bruder sind wir sehr behütet aufgewachsen. Ich habe früh meine Leidenschaft für den Sport entdeckt. Vom Fußball über Taekwondo bin ich irgendwann beim Basketball gelandet. Dabei bin ich dann auch geblieben. Eigentlich war ich nach der Schule und den Hausaufgaben immer draußen. Im Alter von 12 habe ich angefangen, Gitarre zu spielen und so meine Liebe zur Musik entdeckt. Allerdings war ich nicht wirklich gut im Gitarrespielen. Dafür war ich zu gerne draußen. Durch meinen Papa bin ich irgendwann zum Radsport gekommen. Das habe ich dann auch so lange gemacht, bis die ALS mir auch das genommen hat.
Bist du gerne zur Schule gegangen? Hattest du viele Freunde und Freundinnen?
Eigentlich schon. Klar, wie jedes Kind habe ich auch nicht gerne Hausaufgaben gemacht. Meine Kinder müssten jetzt kurz weghören, aber die habe ich oft in der 5-Minuten-Pause abgeschrieben. Zumindest habe ich so schnell abschreiben gelernt. Freunde, ich habe mich mit allen gut verstanden, aber wirklich richtig enge Freunde waren es während der Schulzeit nur eine Handvoll. Ich war nie in einer großen Clique.
Was war dein liebstes Schulfach und welches mochtest du so gar nicht?
Kommt jetzt wahrscheinlich wenig überraschend. Sport war mein Lieblingsfach. Durch meinen Sportlehrer bin ich dann auch beim Basketball gelandet. Deutsch mochte ich nicht, das lag aber nicht am Lehrer. Vielmehr an meinen Noten. Ich war so schlecht, das war echt nicht schön. Mein Deutschlehrer tat mir echt leid, die ganzen Fehler im Diktat zu korrigieren. Ich will nicht wissen, wie viel Zeit er dafür jedes Mal gebraucht hat. Irgendwie doch ironisch, dass ich dieses Jahr im Herbst mein drittes Kinderbuch veröffentliche. Das hätte ich damals auch nicht gedacht. Das sollte jedem zeigen, dass Noten nicht das Wichtigste in der Schule sind. Man sollte sich davon nicht unter Druck setzen lassen. Nach der Realschule habe ich eine Ausbildung zum Geräte- und Feinwerkmechaniker gemacht. Das hat mir riesig Spaß gemacht. Ich wusste allerdings früh im Leben, was ich wollte, eine Familie. Daher habe ich mich für ein Maschinenbaustudium entschieden. Man mag es kaum glauben, aber auf einmal hatte ich Freude an der Mathematik. Irgendwie hat es während des Studiums einen Schalter umgelegt. Ich wusste, dass ich das für mich mache. Und nachdem ich erkannt hatte, dass man Mathematik wirklich braucht, hatte ich Freude daran.
Wenn ich dich fragen würde, von welcher Situation oder von welchem Ereignis in deinem Leben du gerne im Nachhinein eine Videoaufnahme hättest, um es dir noch einmal anzuschauen, was wäre deine Antwort?
Ich habe 2 Saisons in Freiberg Basketball gespielt. Ich bin von einem Auswärtsspiel mit meinem Fiat Punto nach Hause gefahren. Mit mir im Auto 4 Basketballer, alle größer als ich und ich bin schon 1,90. Hinter uns hatte es jemand eilig und hat gedrängt und ist ziemlich dicht aufgefahren. Die Scheiben an meinem Auto waren getönt, sodass man nicht reinschauen konnte und dunkel war es auch noch. An der nächsten Ampel ist der Gute ausgestiegen und hat an mein Fenster geklopft. Nachdem dann 5 Typen, einer größer als der andere, ausgestiegen sind, war ihm schnell bewusst, dass es Käse war. Seine Reaktion allerdings war echt cool. Ups, da hatte ich mich wohl an der Tür geirrt. Das würde ich mir heute gerne nochmal anschauen. Das wäre sicher lustig.
Ja. Ich würde direkt weitermachen. Ich finde diese Frage wirklich sehr spannend und ich habe sie schon sehr, sehr häufig gestellt. Würdest du deine schönste Erinnerung hergeben, wenn du dadurch deine schlechteste nicht mehr haben müsstest?
Kurz und bündig, nein.
Ja, das ist kurz und bündig. Okay, ich würde vorschlagen, dass wir ein bisschen, ja, für die Menschen, die noch nie etwas von ALS gehört haben, ein bisschen aufklären und einen kleinen Einblick geben. Was genau bedeutet das? Was ist ALS?
Für mich eine der schlimmsten und gemeinsten Krankheiten überhaupt. ALS ist eine Nervenerkrankung, die nach Statistik in 3 bis 5 Jahren zum Tod führt. Ich bin jetzt im 5. Jahr. über diesen Zeitraum verliert man all seine Fähigkeiten. Arme und Beine kann man irgendwann nicht mehr bewegen, sodass man auf einen Rollstuhl angewiesen ist. Auch den Kopf kann man irgendwann nicht mehr selbstständig halten. Letztlich ist so jeder Muskel im Körper betroffen. Anfangs geht meist die Motorik verloren und zum Schluss ist man dann vollständig gelähmt. Auch die Bulbärenmuskeln sind davon betroffen, sprich Sprechen und Schlucken geht gar nicht mehr. Dann ist man auf eine Magensonde angewiesen, die einen künstlich ernährt, sofern man das will. Essen fehlt mir sehr. Schließlich ist das nicht nur Nahrungsaufnahme, sondern auch Genuss, wieder ein Stückchen Lebensqualität, welches die ALS nimmt. Auch vor der Atemmuskulatur macht die amyotrophe Lateralsklerose keinen Halt. Sie wird schwächer und schwächer und dann braucht man Unterstützung durch eine Maskenbeatmung. Und zu guter Letzt kommt zwangsläufig eine Trachealkanüle. Luftröhrenschnitt, natürlich auch nur für den, der will. Leben mit ALS ist ziemlich schwer. Ich habe zwei Kinder, die wollen und müssen die Welt sehen. Als liebender Papa wollte ich ihnen genau die zeigen. Auf die allermeisten Ausflüge kann ich nicht mehr mit. Das tut verdammt weh. Sprechen ist für mich nur noch mit einem Sprachcomputer möglich. Ich muss jedes Wort tippen. Mit der Zeit sehr mühsam. Oder habt ihr schon mal versucht, euch mit eurem Gegenüber via Messenger zu unterhalten? Der normale Blickkontakt geht verloren. Auch fehlt jegliche Emotion. Das macht Schimpfen echt schwer. So richtig autoritär ist die Stimme nicht. Wie ich schon sagte, die Tragweite ist nicht in Worte zu fassen. Alles, was wir im Leben machen, hat etwas mit Berührung zu tun. Das ist Lebensqualität und so wichtig. Wie gerne würde ich meine Kinder in den Arm nehmen oder mit meiner Frau Hand in Hand spazieren gehen. So schlimm wie es ist, auch wenn ich oft traurig bin, bin ich noch gerne hier. Das Leben bietet immer Möglichkeiten im Gegensatz zum Tod. Auch wenn diese für Menschen wie mich sehr eingeschränkt sind. Was ich damit sagen will, man hat nicht mehr viele Möglichkeiten, aber die versuche ich zu nutzen. So habe ich immerhin schon zwei Bücher, übrigens nur mit meinen Augen geschrieben, veröffentlicht und ein drittes folgt dieses Jahr auch noch.
Für mich ein sehr, sehr bewegender Satz, das Leben bietet immer Möglichkeiten im Gegensatz zum Tod. Das ist, ja, den Satz, der fasst mich an. Was denkst du, warum stagniert die Forschung?
Stagnieren würde ich nicht sagen. Die Forschungszentren tun schon einiges im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Es fehlen einfach die Gelder, die Forschung läuft viel über Spenden. Also wenn man helfen will, mit jeder Spende ist geholfen. Es ist wie leider überall in unserer heutigen Zeit, Geld regiert die Welt. Die Pharmaindustrie schaut auch danach, wo man Geld verdienen kann. Und bei ca. 10.000 Erkrankten deutschlandweit ist der finanzielle Gewinn im Verhältnis zu den Forschungsausgaben nicht vorhanden. Daher sind Spenden umso wichtiger.
Ich würde gerne mit dir über den Tag der Diagnosestellung sprechen. Erinnerst du dich an das allererste Gefühl in dir?
Das war der schlimmste Tag in meinem Leben. Ohne Frage, schon bei der Frage kommen die ganzen Erinnerungen hoch. Ich war ziemlich gefasst, da ich damit irgendwo schon gerechnet hatte. Meine Frau und Eltern waren dabei. Meine Frau und meine Mutter sind in Tränen aufgebrochen. Meine hatte ich, glaube ich, auch schon in der Zeit davor verbraucht. Ich habe meine Frau in den Arm genommen. Das würde ich heute auch gerne jeden Tag. Denn egal, wie schwer es war, egal, wie es mir ging oder geht, sie ist immer an meiner Seite. Ich weiß noch, als die Visite losging. Die Ärztin kam rein und sagte, wir müssen uns gedulden. Sie würde nachher nochmal kommen, da wir sicher viele Fragen hätten. Die nächste Stunde war die längste meines Lebens. Als wir dann ins Ärztezimmer kamen, war mein erster Satz, ich hoffe, das Warten hat sich gelohnt. Die Antwort kennt man ja inzwischen.
Hattest du vorher einen Verdacht? Das klingt so ein bisschen so, wenn du sagst, dass du da irgendwie eine Vermutung hattest. Welche Symptome haben sich zu Beginn gezeigt, sodass du eben dachtest, das muss ich hier einmal abklären lassen?
Eigentlich war ich mir von Anfang an sicher, auch wenn ich bis zum Schluss gehofft habe, dass es irgendwas anderes ist. Los ging es mit einem Zucken im linken Oberarm. Da hatte ich mir noch nicht so Sorgen gemacht. Dr. Google hatte dann leider recht schnell die richtige Diagnose. Ist ja irgendwie eine Volkskrankheit, Googleitis. Lieber einen Arzt fragen, dann macht man sich meist weniger Sorgen. Fragt man Google, ist man immer sterbenskrank. Die Endung Litis beschreibt in der Medizin eine Entzündung. Demnach müsste eigentlich Google krank sein und nicht der, der sucht. Dürfte schwer sein, das Google-Hauptquartier zu verarzten. Aber Spaß beiseite. Nachdem dann im März 2017 noch eine Handschwäche hinzukam, bin ich mal zum Arzt. Da hat dann auch der Ärztemarathon begonnen. Hausarzt, Neurologe, Umweltmediziner und Orthopäde. Bis ich irgendwann einen Arztbrief in der Hand hatte, auf dem stand Verdacht auf Motoneuroerkrankung. Dann kam Ulm und unser Leben war auf den Kopf gestellt.
Wie ist deine Frau mit dieser Nachricht umgegangen?
Sie war wie ich am Boden zerstört und trotzdem ist sie jeden Tag an meiner Seite. Sie ist für mich und unsere Kinder da und stellt sich selbst hinten an. ALS nimmt einem alles, bis auf die Liebe, die bleibt. Ich hoffe sehr, dass das auch von mir bleibt.
Hattest du Angst?
Klar hatte ich Angst. Alles andere wäre gelogen. Ich bin ziemlich sicher, dass davor jeder Angst hätte. Ich habe immer noch Angst, auch im fünften Jahr damit. Früher war der Blick in die Zukunft ein schöner. Ich habe mich aufs Älterwerden gefreut und alles, was es so mit sich bringt. Heute blicke ich mit Sorge in die Zukunft. Was noch ansteht, ist nicht wirklich rosig. Das Leben mit künstlicher Beatmung ist für mich schwer vorstellbar und macht mir Angst. Und doch unumgänglich. Ich will meine Kinder, solange es geht, begleiten und meine Frau noch ein bisschen ärgern.
Wie genau lebst du seither? Was möchtest du dazu erzählen?
Die meiste Zeit bin ich daheim. Rausgehen ist nicht mehr so ohne weiteres möglich. Es erfordert viel Organisation und mein Körper muss auch mitspielen. Da wir in unserem Haus kein extra Zimmer haben und ich nicht mehr ins Obergeschoss kann, schlafe ich inzwischen im Wohnzimmer. Für mich ist das sehr schwer, da ich meine Kinder immer mit ins Bett gebracht habe. Wenn sie dann hochgehen, ist das schon hart für mich. Wie gerne wäre ich dabei. Da ich selber nichts mehr kann, haben wir einen Pflegedienst rund um die Uhr hier. Das ist nicht leicht. Man ist in seinem Haus nicht mehr alleine. Aber mit Irma habe ich einen tollen Pflegedienst gefunden. Die sind alle sehr bemüht, mir das Leben so angenehm wie möglich zu machen. Ein Pfleger bringt immer seine Gitarre mit und spielt für mich. Ein anderer ab und zu seinen Hund. Das genieße ich sehr. Letztlich bin ich wirklich dankbar für die Hilfe und ich bin daheim, wo ich hingehöre. Ohne diese Unterstützung wäre ich wohl schon in einem Heim oder einem Hospiz. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Ob ich mich jemals daran gewöhne, dass ständig jemand anderes an mir herumzieht, keine Ahnung. Da ich sehr eitel bin, wäre ich nicht mehr zufrieden, was ich aus mir machen würde. Da ist es doch wunderbar, dass es so Menschen gibt, die diesen Beruf machen. Auch wenn dann mal was nicht so läuft, wie ich das will, dann habe ich immer noch meine Frau, bei der ich mich ausheulen kann oder meine Belange dann versteht.
Lieber Marco, erzähl mir, wer ist Marie?
Meine beste Freundin. Sie ist ein kleiner Marienkäfer, der mich vor meiner Erkrankung im Geschäft besucht hat. Marie erzählt mir bis heute von ihren Erlebnissen und Abenteuern. Nach meiner Diagnose habe ich angefangen, alle Geschichten für meine Kinder aufzuschreiben. Ein paar Kollegen und Kolleginnen haben das mitbekommen und daraus ein Buch gemacht. Als ich das dann in den Händen hielt, war ich ziemlich stolz. Es sollte eine Erinnerung für meine Kinder sein. Ich dachte mir dann, warum nicht einen Verlag suchen? Nachdem die Heilbronner Stimme einen Bericht über mich gedruckt hatte und erklärten, dass ich einen Verlag suche, kam eines zum anderen und ich hatte tatsächlich einen Verlag. Edith Götzfried, meine Verlegerin, sagt immer, wären die Geschichten nicht gut gewesen, hätte sie es nur wegen meinem Schicksal nicht gemacht. Das freut mich natürlich. Und irgendwie bin ich schon stolz, dass ich inzwischen zwei Bücher, die ich mit meinen Augen geschrieben habe, veröffentlichen konnte. Das alles nur wegen Marie. Der kleine Glückskäfer ist ein Teil von mir, gehört irgendwie zur Familie. Da ich wohl meine Enkelkinder nicht mehr erlebe, finde ich den Gedanken schön, dass sie meinen Geschichten zuhören können und so ihren Opa kennenlernen dürfen.
Ja. Erzähl mir gerne ein bisschen von deinen zwei Kinderbüchern über Marie.
Beide Bücher sind mit meinen Augen geschrieben. Mhm. Ich will damit auch zeigen, dass es auch in einer so schweren Situation wie meiner das Leben immer noch Möglichkeiten bietet, auch wenn diese immer weniger werden. Das erste Buch, Kleiner Marienkäfer, Marie und ihre Freunde, sind lauter Kurzgeschichten, in denen der kleine Käfer und ihre Freunde unterschiedliche Dinge erleben. Die Geschichten hatte ich so meinen Kindern beim ins Bett gehen erzählt und teilweise ihre Ängste und Sorgen in die Geschichten aufgegriffen. Ich wollte ihnen so Mut machen und zeigen, wenn die kleine Marie das schafft, können sie es erst recht. Inzwischen fragen die beiden nicht mehr nach Marie. Ich denke, sie merken, dass durch den Verlust der Stimme und das Tippen auf dem Sprachcomputer nicht mehr so einfach möglich ist. Außerdem werden sie größer und da ist der Käfer nicht mehr so wichtig. Das zweite Buch ist ein Kinderroman. Hier müssen die Freunde den Wald vor der Tyrannei der Raben retten. Ich bin immer ziemlich überrascht vom Erfolg der Bücher. Damit hätte ich nie gerechnet. Die erste Auflage hatte 500 Bücher. Inzwischen bin ich bei der achten Auflage und 8000 verkauften Exemplaren. Das zweite Buch ist mit 2000 Exemplaren nicht ganz so erfolgreich, aber dafür trotzdem ein großer Erfolg. 10.000 Bücher. Ja, es macht mich sprachlos und auch ein bisschen stolz. Danke an all meine Leser. Am meisten freuen mich die vielen positiven Rückmeldungen in den sozialen Medien. So viele Menschen schreiben mir, schicken Bilder von ihren Kindern und den Büchern. Das ist wirklich toll. Danke dafür. Darf ich dir noch was verraten? Bisher habe ich das noch niemandem gesagt.
Ja, aber, unbedingt bitte.
Im Herbst wird ein weiteres Buch von Marie erscheinen. Wieder ein Kinderroman. Es wird eine Weihnachtsgeschichte. Das Besondere daran, ich habe einige Gedichte dazu geschrieben. Mehr will ich aber noch nicht verraten. Wenn das Buch in den Handel kommt, teile ich auf meinen sozialen Medien rechtzeitig mit. Ich freue mich schon sehr drauf. Ich hätte niemals gedacht, dass ich irgendwann mal ein Autor bin. Irgendwie verrückt.
Ich freue mich total darüber. Ich habe beide Bücher gekauft und werde sicherlich, also was heißt sicher, ich werde 100% natürlich das dritte auch kaufen. Ich habe die ersten beiden Bücher ehrlicherweise zweimal gekauft, also insgesamt 4 Bücher zum Verschenken und sie selbst auch zu behalten. Also ich finde das großartig und sehr kreativ. Du bist sehr kreativ und ich freue mich sehr auf das dritte Buch. Ich habe eine Frage, die vielleicht ein bisschen seltsam klingt, aber ich mag sie, deshalb stelle ich sie. Wenn alle Tiere der Welt sprechen könnten, was denkst du, welches wäre wohl das Nervigste? Und bitte.
Ganz klar, Bill der Kartoffelkäfer. Der kleine Kerl hat immer einen frechen Spruch auf den Lippen und ein bisschen zu großes Selbstvertrauen. Was ich mir auch nervig vorstelle, ein Faultier. Wenn man ewig auf die Antwort warten muss, da braucht man viel Geduld. So müssen sich die Leute wahrscheinlich bei mir fühlen. Bis ich eine Antwort getippt habe, geht auch Zeit ins Land. Marco, das Faultier.
Auch ein schönes, kannst du auch ein Kinderbuch draus schreiben oder draus machen. Bei welchem Song fühlst du dich am allerbesten?
Puh, da gibt es viele. Eigentlich bei allem von Lenny Kravitz. Was ich gerade auch gern höre, Miles Kennedy und Classic Rock.
Und wenn dir die ganze Welt für 60 Sekunden zuhören würde, was würdest du ihnen gerne mitteilen?
Oh, gemeine Frage. Ich will mich nicht anhören wie ein Moralapostel, aber seit meiner Diagnose weiß ich das Leben nochmal anders zu schätzen. Ich denke, in der heutigen Zeit sollte man das Leben wieder bewusster wahrnehmen. Dreht sich doch alles irgendwie immer schneller. Jeder lebt in Stress und Hektik, rennt von Termin zu Termin. Ich finde, man sollte sich mehr Zeit für sich selbst nehmen. Ist man selbst im Gleichgewicht, geht man viel entspannter durchs Leben und kann sich auch viel mehr Zeit für die wichtigen Dinge nehmen. Am besten schaut man sich das bei Kindern ab. Die leben immer im Hier und Jetzt.
Ich sehe auf deinem Instagram-Profil unter deinen Beiträgen ganz, ganz häufig den Satz, du inspirierst mich oder jetzt weiß ich erst, wie gut es mir geht. Machen solche Sätze etwas mit dir oder empfindest du das als stärkend und positiv? Denn ich weiß, dass das auch sehr unterschiedlich sein kann und dass jeder und jede sehr unterschiedlich empfindet. Wie ist das bei dir?
Ich bin ehrlich gesagt immer noch ziemlich überwältigt, dass mir in der Zwischenzeit so viele Menschen folgen. Das heißt, mehr Aufmerksamkeit für ALS. Ich lese immer alle Kommentare unter meinen Posts und bin teilweise sehr gerührt von der Anteilnahme und Mitgefühl. Daher finde ich es auch eher stärkend und positiv, solche Zeilen zu lesen. Es bekräftigt mich und macht Mut, meinen Weg so weiterzugehen. Leider wird der nicht leichter, im Gegenteil. Also gerne weiter kräftig kommentieren. Es tut gut, das zu lesen. Und so geht die Zeit meines doch oft langweiligen Alltags ein bisschen schneller rum.
Das finde ich total spannend, was du da sagst. Die Antwort finde ich total spannend, weil ich diese Frage schon das ein oder andere Mal auch an andere gestellt habe. Mit Erkrankungen, mit anderen, aber doch dieselbe Frage. Und es ist meistens sehr, sehr anders, die Antwort. Umso spannender finde ich, dass es doch sehr, sehr unterschiedlich wahrgenommen wird. Das finde ich irgendwie auch irgendwie schön. Wie gehst du mit Wut um, mit deiner Wut, die du sicher hier und da erlebst, das könnte ich mir vorstellen. Und mit wem gehst du in den Austausch, wenn du den brauchst, um irgendwie, ja, das auch irgendwo als Ventil loszulassen für den Moment?
Das ist ein wirkliches Problem. Es gibt ja unterschiedliche Arten, wie man mit Frust oder Wut umgehen kann. Früher habe ich das im Sport rausgelassen. Leider geht das nicht mehr. Manchmal will man seine Wut am liebsten rausschreien, aber dafür braucht man eine Stimme. Mit der Zeit bin ich ruhiger geworden und versuche, Wut erst gar nicht entstehen zu lassen, was nicht immer gelingt. Es platzt irgendwann einfach raus und dann trifft man immer die Falschen. Was mir im Nachhinein sehr leid tut, aber in solchen Momenten der Wut bin ich sehr unruhig und aufgewühlt. Ich will am liebsten weglaufen, raus aus meinem Körper, einen Situationswechsel zwingen und ja, um dann wieder festzustellen, dass mein Körper mein Gefängnis ist.
Ich würde gerne nochmal, wenn ich darf, zu deinen Kinderbüchern kommen. Hast du aus den Büchern, die du bisher geschrieben hast, einen Lieblingsteil, einen Teil? Du kannst mir gerne die Seite sagen, dann werde ich sie hier vielleicht auch noch selbst einmal reinlesen. oder die Leute können, wenn sie deine Bücher kaufen, tut das bitte, es sind wirklich schöne Kinderbücher, genau explizit nach dieser Seite einmal suchen. Gibt es die? Ein Lieblingsteil aus deinen Büchern?
Ja, also aus dem Buch Kleiner Marienkäfer, Marie und ihre Freunde, Seite 62, die Regenbogenrutsche. Meine Tochter hatte damals Angst vor dem Rutschen, daraufhin ist mir diese Geschichte eingefallen. Sie soll zeigen, dass wenn man sich seinen Ängsten stellt, es sich irgendwann auszahlt. Heute hat das eine noch tiefere Bedeutung für mich, da ich mich meinen eigenen Ängsten jeden Tag stellen muss. Wer weiß, vielleicht wartet ja am Ende der ALS-Rutsche für mich auch ein Topf voller Gold, in welcher Form auch immer.
Das ist auch ein schöner Satz. Du bist auch ein bisschen ein Poet. Ein Witz. Erzähl mir einen Witz, über den du immer lachen kannst.
2016 sind wir in den Urlaub nach Italien gefahren. Und im Stau lief dann ein Witz, den unsere Kinder dann auch im Urlaub jeden Tag erzählt haben. Am Ende war er gar nicht mehr lustig, aber gelacht wurde trotzdem immer. Für die beiden war der Witz jetzt jeden Tag aufs Neue gleich witzig. Kinder eben. Einfach herrlich und diese Lebensfreude bringt einen dann trotzdem zum Lachen. Gehen zwei Streichhölzer über die Straße, da kommt ihnen ein Igel entgegen, sagt der eine, verdammt, ich wusste gar nicht, dass hier ein Bus fährt.
Ich finde den irgendwie gut. Wir sind schon fast am Ende unserer Folge angekommen. Eine Frage würde ich dir gerne noch stellen. Mit welchem Promi würdest du gerne mal einen ganzen Tag verbringen und warum?
Thomas Gottschalk und Günther Jauch. Aber nicht irgendwie, am liebsten auf einer Spendengala für ALS. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ALS braucht mehr Aufmerksamkeit. Und das würde man so definitiv schaffen. Und ein bisschen Geld für die Forschung würde auch noch zusammenkommen. Gegen Lenny Kravitz hätte ich auch nichts einzuwenden.
Wir sind am Ende unserer Folge angekommen. Lieber Marco, ich weiß, dass du diese Folge hören wirst und ich weiß auch, dass du diesen Teil natürlich jetzt zum ersten Mal hörst. Ich würde gerne noch ein, zwei Sachen sagen. Erst einmal, lieber Max, danke, dass du das mit mir hier gemacht hast, dass du dem Marco eine Stimme gegeben hast.
Vielen Dank für das Vertrauen.
Lieber Marco, ich hoffe, du bist zufrieden mit Max. Ich bin's. Lieber Marco, ich bedanke mich für deine Antworten. Ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Folge mit mir zu machen, dass du so aufrichtig und ehrlich bist. Und ich weiß nicht genau, wie du es machst, aber du hast so eine charmante, fröhliche Art in deinen Antworten. Ich glaube, dass das eine riesige Ressource ist, die sehr beeindruckend ist. Und ich glaube, es ist aber auch wichtig, dass du niemanden beeindrucken musst und dass es voll okay ist, dass die Situation einfach auch beschissen sein darf. Umso erstaunlicher finde ich aber, dass du so ganz authentisch, charmant und charismatisch und auch witzig bist. Und das ist ein Teil deiner Person und das wird sich niemals ändern. Und ich bedanke mich, dass ich das an dir kennenlernen durfte. Diese Folge ist für dich. Es ist deine Folge. Es ist deine Stimme. Und ich wünsche mir, dass ganz, ganz, ganz viele Menschen zuhören, dass sie aufmerksam werden. Informiert euch über ALS. Wenn ihr Ressourcen habt, tretet ehrenamtlich ein, wo auch immer es geht. Ich werde ein paar Sachen verlinken auf allen Plattformen zu dem Thema ALS. Bringt euch ein, informiert euch, wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt mehr wissen. Es gibt immer kleine Schraubstellen, wo man selbst tätig werden kann. Ich habe jetzt eine Podcast-Folge gemacht und ihr könnt vielleicht in der Schule ein Referat halten. Es gibt viele, viele Möglichkeiten für Sichtbarkeit zu sorgen. Und ich glaube, das ist der erste wichtige Schritt, der hier passieren muss. Es gibt viel Ungerechtigkeit da draußen, viele Dinge, die irgendwie vermeintlich nicht richtig in Bewegung kommen können. Aber es gibt noch mehr, und zwar auch die Möglichkeit, das so ein bisschen anzustoßen. Es ist nur nicht von heute auf morgen machbar, aber wir müssen anfangen, und das können wir im Kleinen tun. Wenn es Fragen gibt, dann stellt sie gerne an uns oder an Marco. Wir beantworten euch die Fragen. Lasst ein bisschen Liebe da bei Marco. Er freut sich, hat er ja schon gesagt. Kommentiert fleißig. Er hat eine schöne Instagram-Seite, macht da tolle Postings. Ist auch alles sehr informativ. Und Marco, für dich, du bist einfach ein krasser Dude und ich freue mich, dass wir das zusammen gemacht haben. Ich freue mich, weiter mit dir in Kontakt zu sein. Die allerliebsten Grüße an deine Familie. Ja, Dankeschön. In diesem Sinne, danke, dass ihr zugehört habt. Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke an Max. Passt aufeinander auf, seid gut zueinander und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Bye, bye.